Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 13. Mai. Dankbar und euphorisch der gerade erst gewählte Emmanuel Macron vor ziemlich genau 2 Jahren. Damals zu den Klängen der Europahymne Beethovens 9. Genau diesen Moment würde der französische Präsident gerne in der Nacht der europäischen Wahl wiederholen. Er ist schließlich der große Europäer unserer Zeit, er hat Ideen, er besitzt Vitalität und zumindest in Sachen Europapolitik besitzt er auch politischen Rückenwind. Und genau hier wittert ein ebenfalls junger Politiker aus Deutschland seine Chance. Sein Name Christian Lindner. Er und seine FDP wollen sich jetzt mit der Wahlliste des französischen Präsidenten vereinen und eine neue gemeinsame liberale Fraktion in Brüssel bilden. Das ist ein wirklich kluger Schachzug, denn Christian Lindner hatte es sich, wir erinnern uns, mit dem anderen europäischen Star unserer Zeit verscherzt, mit der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg nämlich. Er meinte, man solle den Klimaschutz doch bitte den Profis und nicht den Schülern überlassen. Jetzt also verbündet sich Christian Lindner mit Macron. Das soll den Robert Habeck von den Grünen ärgern, das soll die Wähler links der Mitte beeindrucken und das soll Christian Lindner so aussehen lassen, wie er sich selbst am liebsten sieht, als echten Profi. Unsere Themen heute. Auf den Tag genau vor 10 Jahren wurde ein Finanzmarkt, nennen wir es Konstrukt, aus der Taufe gehoben, das bei Otto Normalverbraucher für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Die Bundesregierung hatte das Konzept der Bad Banks beschlossen. Die Banken durften, das steckte hinter dieser Idee, ihre toxischen und oft wertlosen Wertpapiere und Anleihen in eine staatlich beaufsichtigte Sondereinrichtung auslagern. Ich spreche dazu jetzt gleich mit Rainer Voss, einem der bekanntesten deutschen Investmentbanker und dem Hauptdarsteller des preisgekrönten Dokumentationsfilms Master of the Universe.
Ich glaube, dass die Anfälligkeit des Systems für exogene Schocks größer ist als früher.
90% aller Meldungen über unser Wetter sind falsch, hat Jörg Kachelmann neulich gesagt. Ich hatte es nur gelesen, mich gewundert und wollte das von ihm nun etwas genauer wissen.
Wer aufgrund seiner Wetter-App eine Grillparty plant für den Nachmittag, hat die Kontrolle über sein Leben bereits verloren.
Und Annegret Kramp-Karrenbauer beweist, dass sie die Dialektik des Politikbetriebs beherrscht, indem sie etwas Wichtiges sagt und doch das Gegenteil meint. Außerdem, diese Briten sind so ganz anders, als wir denken. Die neueste Umfrage zum Wahlausgang der Europawahl auf der Insel liefert dafür den schlagenden Beweis. Und natürlich schauen wir heute wieder an der Wall Street vorbei, wo Sophie Schimanski auf uns wartet. Sie wird uns berichten, was in dieser Woche die Investoren bewegt.
Es hat sich etwas gezeigt, was selten vorkommt. Der Staat war und ist die einzige Instanz, um das Vertrauen zwischen den Banken wiederherzustellen. Und zwar zum Schutz der Bürger und nicht zum Schutz von Bankinteressen.
Wenn es auf den Weltfinanzmärkten brennt, meine Damen und Herren, dann muss gelöscht werden. Auch wenn es sich um Brandstiftung handelt. Danach müssen die Brandstifter allerdings anschließend gehindert werden, so etwas wiederzumachen.
Heute vor genau 10 Jahren hat das Bundeskabinett das sogenannte Bad Bank-Gesetz beschlossen. Damit sollten die von der Finanzkrise erschütterten Banken von Risikopapieren entlastet und das ja nur noch schleppend laufende Kreditgeschäft in Deutschland wieder angekurbelt werden. Was hat das Ganze gebracht? Wo stehen wir heute? Darüber kann man ja 10 Jahre danach mit kühler Gelassenheit sprechen. Darüber habe ich mich deshalb mit Rainer Voss ausgetauscht. Er war über 20 Jahre einer der führenden Investmentbanker in Deutschland. Bis zum Jahr 2008 hat er zum Beispiel bei der WestLB und vorher bei der Deutschen Bank gearbeitet. Er machte täglich Gewinne in Millionenhöhe, bis er im Zuge der Finanzkrise seinen Job verlor. Ein paar Jahre später tauchte er wieder auf als alleiniger Protagonist in der Dokumentation Master of the Universe. Er hat darin über die Denkweisen und über die Mechanismen in dieser Parallelwelt der Investmentbanker Auskunft gegeben.
Man macht denselben Urlaub an denselben Orten, die Kinder gehen in denselben Kindergarten. Und dann wird da draus so ein geschlossenes System, in dem man immer weiter sich von der Wirklichkeit entfernt. Deswegen mache ich mir auch keine Gedanken darüber, ob das, was ich in meinem Job mache, die Deals, die ich abschließe, ob die irgendwelche Auswirkungen auf die Welt da draußen haben. Das sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann.
Dieser Film über die Finanzwelt gewann das renommierte Festival von Locarno und den Europäischen Filmpreis gewann er auch. Aber was sagt Rainer Voss heute über den Zustand der Finanzwelt? Sind wir wirklich gerettet? Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt und ich begrüße ganz herzlich den ehemaligen Investmentbanker Rainer Voss.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Voss, es jährt sich zum 10. Mal das Gesetz über die Bad Banks. Das war das Gesetz, bei dem die Bundesregierung verbürgt hat, dass man Risikopapiere als Bank aus- und entlagern konnte unter der Oberherrschaft des Staates. War das eine gute Idee und hat uns das gerettet?
Das ist ja ein Ende einer Kette anderer Vorgänge gewesen. Es war eine gute, angemessene Entscheidung. Ich glaube aber, zentral war die Schaffung des SOFIN damals, des Finanzstabilisierungsfonds. Das war 2008. Und da wurde halt ein Volumen von 400 Milliarden an potenziellen Bürgschaften für die Banken in den Raum gestellt. Und am Kapitalmarkt ist es halt so, das Kleingedruckte wird nicht gelesen. Man guckt erstmal auf die 400 Milliarden, dann hat man Respekt und sagt, dann die Deutschen wollen ihre Banken wirklich mit allem verteidigen, was sie haben. Und dieses Gesetz, über das wir jetzt sprechen, das sich heute jährt, ist im Prinzip so eine Art zusätzliches Stück aus dem Werkzeugkasten, was da dran geschraubt worden ist.
Und es hat ja gewirkt, es ist zumindest keine Deutsche Bank umgekippt.
Exakt, so ist es, ja.
War das vergleichbar vielleicht dem wenige Monate vorher abgegebenen Versprechen per Steinbrück, Finanzminister, Kanzlerin Angela Merkel? Wir erinnern uns, dass die Sparguthaben der Deutschen sicher seien. War das vergleichbar, das Bad Bank-Gesetz?
Das ist aus meiner Sicht ganz sicher so der Fall. Das war ja auch ein Vorgang, der im Prinzip fiskalisch nicht unterfüttert war, aber wo durch die beiden handelnden Personen vor allem und durch die Vehemenz, mit der das vorgetragen wurde, sich im Markt ein sehr großes Vertrauen eingestellt hat.
Fiskalisch nicht unterfüttert heißt der große Bluff?
Wenn man bösartig wäre, würde man einen Bluff, ja? Ne? Und das ist auch ein Bluff, den sie nicht oft machen können, aber in dem Fall hat er ja sehr gut funktioniert.
Wir sind aus der Finanzkrise raus, aber sind wir wirklich raus, Herr Voss?
Es ist gerade der Financial Stability Report von der Fed erschienen. Wenn Sie das lesen, dann leben wir in einer Welt der rosaroten Einhörner. Ja, also da ist alles prima, die Banken haben weniger Risiko und so weiter und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders. Wissen Sie, das ist so ein bisschen wie mit Wasser. Diese Geschäfte suchen sich ihren Weg. Die Finanzkrise damals ist ja durch diese Subprime-Hypotheken ausgelöst worden. Und das Grundproblem ist im Prinzip, dass unser ganzes Wirtschaften auf Schulden basiert und auf Leverage. Also Leverage bedeutet, ich habe eine bestimmte Menge an Kapital und da nehme ich eine bestimmte Menge an Kredit obendrauf und dann kann ich damit meine Bilanz vergrößern und mehr Gewinn machen.
Also Sie sagen, das Unseriöse bahnt sich seinen Weg.
Das ist so, ja.
Ist es denn jetzt besser geworden an den Börsen bei Ihren ehemaligen Kollegen in den Handelsräumen in London und in Frankfurt?
Regulatorisch ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben weniger Banken, ja, insgesamt weltweit, obwohl natürlich das Volumen nicht abgenommen hat. Das heißt, diese Too-Big-to-Fail-Problematik hat sich eher verstärkt statt entspannt.
Weil das gewachsene Geschäft der Kreditfinanzierung und der Unternehmensübernahmen auf weniger Finanzinstitute jetzt entfällt, richtig?
Exakt. Und die müssen demzufolge größer sein. Das ist ja eine Logik.
Und damit hat jedes einzelne Institut mehr Risiko für die Gesellschaft.
Ja, und wenn man jetzt ganz zynisch wäre, könnte man sagen, da kann man natürlich ein Geschäftsmodell draus machen. Wenn man, und ich glaube das ganz fest, ich glaube nicht an Bail-ins, ja, also dass die Eigentümer haften für ihre Institute. Ich glaube nicht, das wird passieren. Wir werden jede Bank retten, die umfällt. jeder Staat auf der ganzen Welt.
Aber ist das nicht unfair, dass die Gesellschaft immer die retten muss, die eigentlich, wenn es gut läuft, die dicksten Gehälter haben und die größten Gewinne ausweisen?
Aber ganz klares Ja, Herr Steingart, ganz klares Ja. Ich sage ja auch nicht, dass ich das gut finde. Ich halte es nur für unvermeidbar. Verletzt das mein Gerechtigkeitsgefühl? Natürlich, ja. Aber die Leute sitzen immer in diesen Talkshows und sagen, ja, wir müssen mal Griechenland pleite gehen lassen, um ein Exempel zu statuieren. Wir müssen mal eine große Bank pleite gehen lassen, um ein Exempel zu statuieren. Das bedeutet bei der Vernetzung des Finanzsystems, wie wir es heute haben, den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Das ist unverantwortlich, sowas zu sagen. Und deswegen, ich glaube, die werden weiter vom Staat gerettet werden. Man wird das anders nennen. Man wird irgendwelche Mechanismen finden, die so aussehen, als wäre es nicht so, tralala, tralala. Aber am Ende des Tages, ich glaube, dass das Finanzsystem so im engeren Sinne, über das wir sprechen, also die Bankenlandschaft sozusagen, auf wesentlich solideren Füßen steht als vor 10 Jahren. Ja, da haben die Regulierer getan, was sie konnten.
Aber
ich glaube, dass die Anfälligkeit des Systems für exogene Schocks größer ist als früher, ja, weil im Prinzip alles wie ein Reißverschluss ineinander greift und perfekt funktionieren muss. Und in dem Moment, um bei dem Reißverschlussbeispiel zu bleiben, 2 oder 3 Zähnchen angerostet sind oder kaputt, ja, funktioniert dieser Reißverschluss nicht mehr und dann entsteht ein riesiges Problem. Und dieses Problem wieder einzufangen, das halte ich für eine große Herausforderung, ja.
Der Hochfrequenzhandel hat seit diesen Jahren noch zugenommen. Das heißt, dass Maschinen handeln, und zwar in einer Geschwindigkeit, in einer Taktung, die eigentlich für menschliche Korrekturen nicht mehr zugänglich ist. Ganz konkrete Frage, Herr Voss, brauchen wir diesen Hochfrequenzhandel?
Meine Meinung können Sie ihn verbieten, merkt kein Mensch.
Warum machen wir es dann? Oder warum machen es die Banken dann?
Naja, wir müssen uns im Prinzip fragen, ob diese ganze Sache Sinn macht. Also ich habe neulich, sage ich ganz einfach als persönliche Anekdote, ich habe neulich einen Schein gekauft mit einem 8-fachen Hebel auf die Deutsche Bank. Also wenn sich die Deutsche Bank um 10% bewegt, bewegt sich der Schein um 80%. Das darf nicht sein. Das geht nicht. Ja, und das habe ich im ganz normalen Online-Banking von der Deutschen Großbank gekauft. Das geht nicht. Ja, und wenn Sie sich anschauen, wir haben in Deutschland weit über 1 Million Produkte. Das sind Optionsscheine, Zertifikate und ähnliche Dinge, die nur für die Spekulation durch Kleinanleger geeignet sind. Ist doch Schwachsinn. Ich denke, dass das Problem ist, einfach für Banken ein neues Geschäftsmodell zu finden, beziehungsweise in dem alten Geschäftsmodell sich von liebgewonnenen Vorstellungen zu verabschieden. Und eine viel zu liebgewonnene Vorstellung, die doch irgendwo inzwischen fast in die Gene übergegangene Überzeugung, dass der Staat mich schon raushaut, wenn ich schief liege. Ja.
Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und die Aufklärung, die Sie geleistet haben. Vielen Dank, Herr Voss.
Gerne.
Jörg Kachelmann war der Erste in Deutschland, der den Wetterbericht verständlich und zugleich unterhaltsam präsentieren konnte. Der Mann spricht als Erstsprache, als Muttersprache, kann man sagen, Klartext. Genauso klar und deutlich geht Kachelmann mit seinen Kollegen, mit Klimaforschern und mit Journalisten ins Gericht. Sein Motto: nichts als die Wahrheit. Er wirft Ihnen oder vielleicht uns allen Scheinheiligkeit, Sensationsgier und die Verdrehung von Tatsachen vor, wenn es denn den Klickstatistiken im Internet nützt. Kachelmann hat heute seine eigene Wetterprognosefirma in der Schweiz und neuerdings wieder eine Fernsehshow namens Riverboat im Mitteldeutschen Rundfunk. Hören Sie selbst, wie Jörg Kachelmann uns aufklärt über das Geschäft mit dem Wetter. Hallo, Jörg Kachelmann.
Hallo, Herr Steingart.
Über 90% aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden, haben Sie gesagt. Und das hat mich so erschrocken, da wollte ich bei Ihnen einfach persönlich nachfragen, ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich so, weil einfach heute das Primat wirklich so ist, dass es klickt. Dumm klickt gut, und das gilt vor allem auch für Wettergeschichten und Klimageschichten. Und wenn man es wirklich nach dem sich ansieht, ob da drin wirklich alles realistisch dargestellt ist, ob es wahr ist oder ob nicht dazu gedichtet frei erfunden wird oder so. Ich meine, diese ganzen Beispiele mit der Russenpeitsche, Kältekeule. Also wenn man das wirklich, all diesen Schwachsinn eben darunter nimmt, dann sind nicht mehr als 10% wirklich einigermaßen realistisch dargestellt, weil einfach die Wahrheit beim Wetter relativ langweilig ist und entsprechend nicht gut geklickt wird. Aber Russenpeitschen, Kältekeulen, Hitzewellen, Waldbrände und so weiter, das klickt gut, und das ist heute die entscheidende Währung.
Ist das mehr geworden eigentlich Ihrer Einschätzung nach durch die Erfindung des Internets oder ist die Unseriösität hier schon deshalb eingebaut, vielleicht weil Journalisten zu wenig von Klima und Wetter verstehen und beides oft gar nicht auseinanderhalten können?
Ich weiß nicht, ob wirklich Journalisten so strunzenblöde sind. Es ist mir den ganzen letzten Sommer bis auch wieder in diesem Frühling nicht gelungen, Journalisten mit wenigen Ausnahmen beizubringen, dass Waldbrände oder Dürre nicht mit der Hitze zu tun haben. Es gab letzten Sommer nur eine sehr kurze Hitzewelle. Die war auch nicht außergewöhnlich. Der letzte Sommer war einfach trocken. Wälder brennen nicht, weil es warm ist. Die brennen A, weil es trocken ist. Und B, braucht man noch einen Idioten, der irgendwas reinwirft, was brennt. Dass Wälder vor allem im Sommer brennen, hat damit zu tun, dass mehr Idioten in Wälder unterwegs sind, die dann irgendwas wegwerfen, was dann den Wald zum Brennen bringt.
Und wie verhält es sich denn eigentlich mit diesen Apps, auf die wir ja alle oft mehrfach am Tag schauen, in denen das Wetter scheinbar minutengenau und geografisch auf die Koordinate genau prognostiziert wird?
Das ist eine große Traurigkeit. Also die Apps täuschen etwas vor, was gar nicht geht. Das Erste, was schon mal vollkommen gelogen ist, ist diese große Zahl, die vortäuscht, dass das die aktuelle Temperatur sei. Das ist mitnichten irgendeine Messung dahinter, sondern das ist, dass ein schlechtes Computermodell eine Vorhersage macht, sozusagen für die folgende Stunde. Aber das ist nichts, was gemessen wird. Es steckt keine Wetterstation dahinter. Was viele Menschen auch nicht wissen, kein Wettermodell der Welt weiß am Morgen schon, ob am Nachmittag Gewitter ist und wo genau. Das heißt, wer aufgrund seiner Wetter-App eine Grillparty plant für den Nachmittag, hat die Kontrolle über sein Leben bereits verloren. Was viele Leute auch nicht wissen, dass man, wenn man in den 5., 6., 7., 8., 9. Tag geht, man nur noch mit einer Bandbreite arbeiten kann. Also zum Beispiel alle Apps, die sagen, in 10 Tagen sind es 17 Grad, sind von vornherein Schwachsinn. Aber das ist auch das Problem, weil es eben so erfolgreich ist, Schwachsinn zu machen. Sei es bei den Wetter-Apps, sei es bei den Wettergeschichten, wird dieser Schwachsinn auch leider gemacht.
Und wenn denn schon das Wetter so fehlerhaft und offenbar auch mutwillig mit gegriffenen Zahlen prognostiziert wird, wie verhält sich dann eigentlich mit den ganzen Klimaprognosen? Können wir denen mehr trauen?
Es gibt zwei Furchtbarkeiten bei dieser Klimadiskussion und beide Seiten, von denen wir laut hören, sind etwa gleich furchtbar. Die eine Seite, die sagt, ja, es gäbe keinen Klimawandel und der Mensch hätte auch damit nichts zu tun. Also diese ganzen Erweckungstraktätchen aus der AfD-Abteilung. Auf der anderen Seite sind aber diese Doomsday-Heulbojen, die den täglichen Weltuntergang zelebrieren und jetzt in dasselbe unwissenschaftliche Gegenteil verfallen sind. Jeder Tag ist jetzt Klimawandel. Trocken ist Klimawandel, warm ist Klimawandel, nass ist Klimawandel, kalt ist auch Klimawandel. Und so ist es auch wieder nicht. Es gibt noch ganz viel normales Wetter. Diese Potsdamer, die einfach sich jeden Tag wünschen, zwar privat einen Holzofen besitzen und die Gegend mit Feinstaub einsauen, aber jeden Tag den Weltuntergang herbeireden, das finde ich sehr schwer, weil eigentlich muss die Veränderung ja von der Politik, von der Regierung herkommen. Und das ist auch der Vorwurf, den ich den Potsdamer Klimaforschern mache, dass wenn sie es wirklich so meinen, wie sie sagen, dass das Ende nahe ist, dann müssten sie eigentlich vor dem Bundeskanzleramt eine Zeltstadt machen, dort auch übernachten und agitieren und in Schlafsäcken sein und so. Dann würde ich das glauben können, aber dass sie sich gemütlich zu Hause vor den Holzofen setzen und immer nur den Leuten direkt sagen, ihr seid schuld, weil eure Gurke immer noch in Plastik eingepackt ist. Das ist meines Erachtens ein komischer Weg.
Herr Kachelmann, dann bedanke ich mich für den Durchblick, den Sie uns verschafft haben und für die Klarheit in Sachen Klima, Wetter. Und als Abschluss will ich Sie nur noch fragen, ganz kurz, wie wird dieser Sommer?
Das weiß kein Schwein. Im Moment sieht es so aus, wenn man es positiv sagen will, es ist nicht so bescheiden wie das letzte Jahr. Das ist im Moment das, wie es aussieht. Und für die Leute, die denen es jetzt im Mai zu kalt war, die frohe Botschaft, der Juni, Juli, August wird wohl wie fast jeder Monat ein bisschen wärmer werden als der Durchschnitt. Das ist halt auch ein Zeichen des Klimawandels, dass zu kalte Monate wie wie dieser Mai schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr vorgekommen sind und wahrscheinlich eine Weile lang auch wieder nicht mehr vorkommen werden.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns Zuversicht gegeben plus Aufklärung. Was will man mehr erwarten? Herr Kachelmann, liebe Grüße in die Schweiz und auch hoffentlich bald.
Danke gleichfalls. Vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit schalten wir jetzt nach New York zu Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Gib uns doch bitte einen Überblick, was passiert in dieser Woche und was vor allem, Sophie, könnte den Investoren den Puls so richtig nach oben treiben?
Ja, wir bekommen von ganz unterschiedlichen Unternehmen zu hören, wie es im vergangenen Quartal gelaufen ist. Auf der einen Seite von den Cannabiskonzernen Tilray und Aurora zum Beispiel, aber auch von Chipherstellern Nvidia und dann von Neuling Pinterest, das erste Mal Ergebnisse seit dem Börsengang vor einigen Tagen. Und dann werden wir auch von Einzelhändlern hören, einmal von der Kaufhauskette Macy's und von Walmart und dann aber gleichzeitig auch, und das wird eben spannend, vom chinesischen Megakonzern, vom Online-Händler von Jack Ma von Alibaba.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir Deutschen uns immer ein Bild von den anderen machen und uns darin so verlieben, auch wenn es mit der Wirklichkeit gar nicht mehr übereinstimmt. Wie oft haben wir uns schon gedacht, dass die Amerikaner bestimmt froh sind, diesen Donald Trump bei nächster Gelegenheit in die Wüste zu schicken, bis sie ihn dann bei den Zwischenwahlen bestätigt haben. Und auch bei den Briten haben wir uns doch oft schon gedacht, Mensch, die haben sich doch bestimmt geirrt mit diesem Brexit. Aber haben sie offenbar gar nicht. Die neueste Online-Umfrage der Zeitung Observer zeigt, vor der Europawahl liegt auf der Insel die neu gegründete Brexit-Partei, also die Anti-Europa-Partei, ganz, ganz weit vorn bei 34%. Das ist mehr als Tories und Labour Party zusammenbekommen. Es scheint so, als würde ausgerechnet diese Europawahl genau jenes zweite Referendum bringen, das wir uns ja so dringlich gewünscht haben. Nur fällt dieses zweite Referendum in Großbritannien womöglich nur ganz anders aus, als wir gedacht haben. Also, vielleicht sollten wir weniger denken und mehr hinschauen. Wir lernen in Amerika und Großbritannien doch ganz viel. Und zwar am meisten über uns selbst.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die allseits geschätzte Annegret Kramp-Karrenbauer sich offenbar genötigt sah, zu den umlaufenden Gerüchten Stellung zu nehmen. Sie säge am Stuhl der Kanzlerin. Jeder weiß ja, dass AKK ein Interesse daran hat, angesichts schlechter Umfragewerte, die auch nicht besser werden in den letzten Tagen, bald Angela Merkel ablösen zu wollen. Es wäre ja deutlich komfortabler für sie als Kanzlerin in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und eben nicht nur als Parteichefin. Der Wortlaut des Interviews allerdings lässt einen aufhorchen. Sie sagt gegenüber der Welt am Sonntag, dass sie, Zitat, nicht mutwillig auf einen Wechsel im Kanzleramt hinarbeite. Aha, da liegt die Betonung weniger auf dem Nicht als auf dem mutwillig. Das heißt, auf die Strategen im Konrad-Adenauer-Haus wartet jetzt extra Arbeit. Sie müssen sich eine wirklich gute und handfeste Geschichte ausdenken. Diese Geschichte für einen Regierungswechsel so mitten zwischen den Wahlen muss logisch, folgerichtig und auf jeden Fall staatsmännisch aussehen und eben nicht mutwillig. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.